Die brasilianische Singer-Songwriterin Tanya Maria ist das hier. Um 9 Uhr und genau 9 Minuten auf Radio 3. Und da lassen wir sie noch schön zu Ende singen, bevor ich jetzt meinen Gast hier begrüße, Dennis Scheck, der wohl bekannteste Literaturkritiker Deutschlands. Er versteht es pointiert und unterhaltsam, über Bücher zu reden wie kaum ein anderer. Dennis Scheck schreibt und übersetzt ja auch selbst. Und sein aktuelles Buch ist gerade gestern rausgekommen. Es heißt Schecks Bestsellerbibel, Schätze und Schund aus 20 Jahren. Hallo, herzlich willkommen hier bei uns, Dennis Scheck.
Schönen guten Morgen, Frau Papavasiliou.
Es rauscht bei Ihnen im Hintergrund. Sind Sie an einer Straße, nur mal so?
Aber natürlich, ich bin in einem Hotel direkt im Berliner Zoo, aber wenn ich mein Fenster schließe, dann rauscht das noch viel mehr, weil dann springt die Klimaanlage an. So sind wir alle Harold Lloyds in unserem persönlichen Film und versuchen mit den Unbillen des Alltags zurechtzukommen.
Das Rauschen des Alltags gehört jetzt einfach dazu. Herr Scheck, der Untertitel Ihrer Bestsellerfibel Schätze und Schund aus 20 Jahren, wie ist denn das Verhältnis, wenn Sie das so schnell überblicken können, von guten zu schlechten Büchern, alles Ihrer Meinung nach natürlich?
Naja, einer meiner Lieblingswestern trägt im Original den Film The Good, The Bad and The Ugly. Und ich würde sagen, so verteilt sich auch das bei der Bestsellerliste. Es ist aber, Frau Papavasiliou, eine lustige Besonderheit, eine semantische Besonderheit, glaube ich, im Deutschen, warum wir Deutschen so fixiert auf diese Bestsellerliste sind. Und ich glaube, das liegt einfach an einem semantischen Missverständnis, nämlich, dass wir den Bestseller, da hören wir immer das deutsche Beste mit.
Genau.
Aber es ist ja nur das meistverkaufte. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, auf dem Kudamm hier in Berlin würde irgendein Juwelier ein Schaufenster gestalten mit den 10 meistverkauften Armbanduhren Deutschlands. Da würden doch jeder sagen, naja, also das möchte ich ja nun nicht, geschweige denn eine Edelboutique, die damit wirbt, die 10 meistverkauften Pullover Deutschlands im Schaufenster zu haben. Das würden wir ja wohl eher irgendwie in Fetzen von Kick oder sowas erwarten. Allerdings bei den Büchern, da soll es dann plötzlich andersrum sein. Da ist plötzlich das Meistverkaufte auch das Beste. Und das ist natürlich Quatsch. Das Meistverkaufte ist eben, stellen Sie sich mal vor, Sie müssten eine der 10 meistverkauften Mahlzeiten Deutschlands zu sich nehmen. Da schießt doch schon die Magensäure in Ihren Magen ein, bei der bloßen Vorstellung. Weil wir wissen, das wird irgendein ungenießbarer Autobahnraststättenmampf sein. Und so ist das in der Literatur auch.
Genau. Und suchen Sie sich deshalb denn vielleicht auch gerne Bücher aus, die sonst eigentlich gar nicht auf den sogenannten Bestsellerlisten landen würden, also Titel, die es verdient haben, aber nicht unbedingt zu den Meistverkaufen gehören werden. Würden?
Naja, dass ich seit über 20 Jahren diese Spiegel-Bestsellerliste abwechselnd Belletristik und Sachbuch bespreche, hängt ja mit einem kleinen Trick von mir zusammen. Als man mir damals bei der ARD eine Literatursendung anbot, da hatten die Redaktionen eigentlich im Sinn eine Talkshow und nach langen und überaus kontroversen Diskussionen sagte ich denen mehr oder minder auch auf den Kopf zu, ich weiß schon, wen ihr als Gäste haben wollt. Ihr wollt, dass auf dieser Couch der Papst sitzt, Michael Schumacher und Günter Netzer, vielleicht noch Karl Lagerfeld. Also die üblichen Promis, die überall auftauchen, die aber auch alle Bücher geschrieben haben. Das hatte ich aber in einer Literatursendung nicht vor und ich bot denen als Kompromiss an, na gut, dann bespreche ich die Spiegel-Bestsellerliste in 5 Minuten. Aber in dem Rest der Sendung spreche ich mit den Autorinnen und Autoren, die in meinen Augen wirklich Literatur produzieren. Und weil das relativ pointenträchtig geschah, diese Besprechung der Spiegel-Bestsellerliste, ließen die sich drauf ein und das funktioniert eigentlich seit 21 Jahren jetzt recht gut. Jetzt habe ich Ihnen mein Betriebsgeheimnis verraten.
Ja, ist ja nicht schlecht, ist auch ein guter Trick. Aber in dieser Bestsellerbibel, die jetzt rausgekommen ist, da werden eben die Kommentare zu 20 Jahren Bestsellerlisten nochmal versammelt. Dem vorangestellt ist Ihre Bibel, 10 Gebote, mehr muss nicht und weniger darf nicht bei Geboten. Welches ist denn in Ihren Augen das Wichtigste dieser 10 Gebote?
Das ist tatsächlich das erste Gebot. Literaturkritiker werden ja gelegentlich als Literaturpapst tituliert. Das ist natürlich Kokolores. Aber ich dachte, wenn ich schon eine Bibel schreiben darf, dann will ich auch Gebote aufstellen. Und das erste Gebot lautet, lesen Sie skeptisch, trainieren Sie Ihr Gespür für den Unterschied zwischen Brillanz und Blödsinn. Und dass man eben auch dem Gedruckten nicht ganz so viel Vorschusslorbeeren, so viel Vorschussglauben, Vertrauen einräumen soll, das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Herangehensweise an die Literatur.
Und trotzdem, also Sie scheuen sich ja auch nicht, Bücher als Schund zu bezeichnen und negativ zu kritisieren, wenn ich es mal so nennen darf. Das ist ja doch auch eine große Verantwortung. Es ist Ihre Einschätzung und dieser Einschätzung hören ja viele zu, lesen viele. Das ist doch eine sehr hohe Verantwortung. Ist das, das kann ja im Zweifel dann auch für eine Autorin, einen Autor einfach einen absoluten Misserfolg im Verkauf und in der Wahrnehmung zur Folge haben. Ist das nicht manchmal dann vielleicht auch ein bisschen unfair oder wie leben Sie damit?
Wissen Sie, das ist die große Regel, ich glaube, von Spider-Man: mit großer Macht kommt große Verantwortung, heißt es im Comic. Jedenfalls, also die Macht eines Literaturkritikers ist überschaubar. Aber wissen Sie, Kritik ist eine Technik zur Verbesserung der Welt. Und wenn ich hier so durch Berlin laufe, dann wünsche ich mir, dass Kritik eine viel größere Rolle spielt. Zum Beispiel auch Brötchenkritik. Weil die meisten Brötchen, die Sie
oder
in Berlin
Schrippe,
kaufen
die wir
können,
ja hier sagen, ne?
Oder Schrippen, die taugen absolut nichts, sondern sind absoluter Schund.
Herr Scheck, ja, da muss ich jetzt dagegen
was
halten.
Schuhe angeht oder andere Dinge unseres Alltags. Und so ist es bei der Literatur natürlich auch. Aber man muss damit verantwortungsvoll umgehen und ein Urteil darf natürlich nur abgeben, wer sich damit kritisch auseinandergesetzt hat.
Über die Brötchen und Schrippen, da können wir uns gern gesondert nochmal unterhalten. Da halte ich total dagegen. Aber darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Es geht um Literatur. Und Literaturkritiker, ist das eigentlich in Ihren Augen noch ein zukunftsträchtiger Beruf? Also weil in fast allen ARD-Anstalten werden ja Literatursendungen gestrichen.
Auch das sagt mehr über die Zukunft der ARD vielleicht aus, als über die Zukunft der Literaturkritik. Was Letztere angeht, bin ich sehr optimistisch.
Oh, das ist doch gut. Ihre Liebe für Bücher wurde durch das Vorlesen entfacht, schreiben Sie. Das waren zuerst Ihre Mutter, dann Ihre Schwester und später kamen die Europa-Märchenplatten dazu, wo dann Hans Petsch erzählte vom kleinen Muck, Zwergnase und auch vom Holländer Michel in Das kalte Herz, das ihn auch heute noch das Gruseln lernt. Bei mir ist es irgendwie auch so, hat uns am meisten Eindruck hinterlassen. Also vom Vorlesen sind Sie zum Lesen gekommen. Und das ist ja der klassische Weg. Inzwischen lesen ja viele Menschen Bücher gar nicht mehr selber, sondern lassen sich eben vorlesen, aber nicht von Mama oder Schwester, sondern der Audiobuchmarkt, der ist ja gigantisch. Wie ist das bei Ihnen heute? Lesen Sie das Buch selber in Papierform oder lassen Sie sich immer noch gerne vorlesen?
Ich lasse mir da vorlesen, wenn ich mit anderen Tätigkeiten beschäftigt bin, Autofahren oder Bügeln oder sowas. Da bin ich ein ganz großer Fan. Wenn Gerd Westphal Theodor Fontane liest oder Thomas Mann, dann ist das natürlich ein absoluter Genuss. Ich liebe auch die Idee von Cornelia Funke in ihrer Tintenwelt, in ihren Tintenweltromanen der sogenannten Zauberzungen, die so gut vorlesen können, dass sie die magische Fähigkeit besitzen, Menschen in den Text hineinzulesen, in die Welt, die da geschrieben wird, oder Figuren aus dem Text in unsere Wirklichkeit erscheinen zu lassen. Das ist natürlich ein wunderbarer Einfall von Cornelia Funke. Und manche Vorleser, denken wir an Andreas Fröhlich, wenn der liest, das ist die Stimme von Gollum in den Herr-der-Ringe-Verfilmungen, ja, aber auch einer der drei Fragezeichen, der kann sowas auch.
Sie haben, ich möchte noch mal auf eine Ihrer Gebote kommen. Ihr zweite Gebot, ja nicht ganz unwichtig, wenn es an zweiter Stelle steht, da sagen Sie, lesen Sie mehr Bücher von Autoren aus dem Ausland als aus dem Inland. Warum eigentlich?
Weil Nationalismus immer verdummt. Das ist eine stupide Idee aus dem 19. Jahrhundert. Was wir vom Römischen Reich lernen können, ist, dass wir diese Nationalkategorien aus dem 19. Jahrhundert transzendieren und überwinden müssen. Aber mehr noch, wir sollten auch mehr Bücher von Personen des anderen Geschlechts lesen als unseres eigenen. Denn das ist ja die große Freiheit der Literatur, dass sie uns lehrt, die Welt aus anderen Augen zu sehen, neue, uns bislang unbekannte, verschlossene Perspektiven einzunehmen. Und da tut es verdammt gut, mal die Welt aus der Sicht eines Chinesen oder einer Russin oder eines Südamerikaners zu betrachten und nicht immer nur im eigenen nationalen Mustopf zu sitzen und den lieben langen Tag Christa Wolf zu lesen.
Was ist denn Ihre, jetzt aus den letzten Jahren, Ihre große literarische Entdeckung aus dem In- oder Ausland? Gibt es da so ein Buch, wo Sie sagen würden, das sollten jetzt aber wirklich mal alle lesen?
Na, ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren gab es zwei absolut singuläre literarische Ereignisse, vergleichbar vielleicht mit denen von Franz Kafka um die Jahrhundertwende zum letzten Jahrhundert in Prag. Das ist für mich David Foster Wallace, der amerikanische Schriftsteller, den ich sehr als insbesondere für seine Essays schätze. Und Das ist Roberto Bolaño mit dem Großroman, der südamerikanische Schriftsteller, der in Spanien lebte, Roberto Bolaño mit dem Großroman 2666. Also die beiden, Roberto Bolaño und David Foster Wallace, die sollte man wahrnehmen und dann ist man, glaube ich, sehr gut orientiert, was Weltliteratur angeht. Von der deutschsprachigen Literatur, die ist ja im Moment wahnsinnig reich und erfolgreich. Da gefällt mir insbesondere Daniel Kehlmann, Christoph Ranzmeier, das sind nun zwei Österreicher, aber auch Autoren wie Thomas Heck oder Antje Rabig-Strubel oder auch Juli C. oder Julia Frank. Also da gibt es wirklich also sehr viele Stimmen.
Gute große Mischung. Vielen Dank soweit, Dennis Scheck. Ich würde gerne zum Schluss noch wissen, wir auf Radio 3 haben ja gerade eine tolle, wie ich finde, tolle Lesung mit Robert Stadelober. Er liest Beth Ravens Das Totenschiff. Wie würden Sie diesen Roman einordnen?
Also das Totenschiff selber von Beth Raven habe ich nicht gelesen, aber natürlich kenne ich Beth Raven. Er ist einer der großen Mysterien des Literaturbetriebs gewesen, alleine aufzuklären, wer hinter Beth Raven steckt und dass das eben ein deutscher Schriftsteller ist, der nach Mexiko ausgewandert ist. Das ist schon eine unglaubliche literaturhistorische Abenteuergeschichte. Aber ich mag von Beth Raven deren Roman, der die Vorlage bildete für den Schatz der Sierra Madre, verfilmt mit Humphrey Bogart. Insofern habe ich schon als kleiner Junge für Beth Raven geschwärmt. Und wie immer ist es, dass die 20er Jahre eine der großen Blütezeiten der deutschsprachigen Literatur war. Und ich interessiere mich sehr für schreibende Frauen aus den 20er Jahren, also Vicky Baum beispielsweise. Da kann man immer noch unglaubliche Schätze entdecken. Und es freut mich, dass Beth Raven durch sie aktualisiert wird.
Ja, vielen Dank. Und Herr Scheck, wenn Sie um 13.30 Uhr mögen, unsere Lesung läuft täglich. Sie können sich aber auch alle Folgen hintereinander weg anhören auf unserer Seite radio3.de. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Sehr gern.
Einen schönen Tag noch in Berlin und wenn Sie noch mal eine Schrippenhilfe benötigen, ich habe da ein paar Tipps, aber jetzt nicht on air.
Ich komme auf Sie zu.
Okay. Alles Gute. Ja, und das Buch von Dennis Scheck, über das wir gerade unter anderem auch gesprochen haben, seine Bestseller-Bibel Schätze und Schund aus 20 Jahren, ist bei Piper erschienen.